Samstagsuni im Sommersemester 2015. Zwischenkriegszeit. Vom Kaiserreich zur Weimarer Republik. Sechster Vortrag. Professor Dr. Lars P. Feld. Vom Regen in die Traufe. Inflation, Deflation und der wirtschaftliche Niedergang in der Weimarer Republik.
Vielen herzlichen Dank, dass ich heute Morgen bei Ihnen sein kann. Und vielen Dank, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Wir haben eben spekuliert, ob der Regen Sie eher hierher getrieben hat oder sogar den einen oder anderen noch abgehalten hat, herzukommen. Das mögen Sie selbst beantworten. Ich freue mich jedenfalls, dass das Thema Ihr Interesse findet. Ich soll vorwegschicken oder muss vorwegschicken, ich bin kein Wirtschaftshistoriker. Also wenn Sie nun irgendwo eine wirtschaftshistorische These finden, die mir entgangen ist bei der Betrachtung der Literatur zu dem Thema, bei der Auseinandersetzung mit diesem Thema, dann freue ich mich auf einen Hinweis. Ich muss aber auch zugeben, dass ich den ein oder anderen Kollegen kontaktiert habe im Vorfeld und dass das eigentlich nicht passieren sollte. Also insofern sehen Sie mir das nach. Nun ist es natürlich auch so, dass man als Ökonom heutzutage, gerade wenn man empirisch forscht, immer weiter in die Vergangenheit zurückblickt, immer umfangreichere Datensätze betrachtet, versucht, allgemeine Muster des Verhaltens und des Ablaufs des Wirtschaftsgeschehens abzuleiten. Aber gleichwohl gibt es immer wieder Einzelheiten im Zusammenhang, die man dann bei einer solchen Analyse eigentlich außen vor lässt. Und das ist der große relative Vorteil der Wirtschaftshistoriker, die im Unterschied zu uns viel genauer in die Quellen hineinsteigen und nicht so, wie man das auf Neudeutsch sagt, sloppy über die Quellen hinweggeht, wie das die Ökonomen machen. Okay, vom Regen in die Traufe. Nun, ich habe mir vorgenommen, einen Bogen zu schlagen, also ein bisschen über das Thema hinauszugehen, weil die Anklänge in der heutigen Diskussion um die Bewältigung der Wirtschaftskrise an die Weimarer Republik, an die Weltwirtschaftskrise, die Anfang der 30er Jahre immer noch ablief, zum Teil aber eben auch an die Hyperinflation, diese Anklänge beobachten wir regelmäßig. Wenn Sie die Zeitungen lesen, in der Perzeption, auch in den deutschen Zeitungen, finden sich manche Äußerungen der englischen Kollegen, der amerikanischen Kollegen, die gerade Deutschland in der Krise vorwerfen, eine falsche Politik zu machen. Und deswegen ist es ganz wichtig, erstens zu sehen, was ist da in der Weimarer Republik überhaupt passiert? Was ist der gegenwärtige Kenntnisstand der Ursachen für diese Entwicklung? Und was können wir daraus für heute lernen? Haben wir was daraus gelernt in der Wirtschaftskrise und welche Probleme bestehen weiterhin? Das ist der Bogen, den ich gerne schlagen möchte. Und im Grunde sehen Sie, wenn Sie die Weimarer Republik genau betrachten, ein wahnsinnig gutes Beispiel für makroökonomische Entwicklungen, für wirtschaftspolitische Fehlleistungen. Und das ist nun deswegen so lehrbuchhaft, weil man unglaublich gut illustrieren kann, wie die Zusammenhänge zwischen Geldmenge und Inflation oder zwischen expansiver Fiskalpolitik und wirtschaftlicher Entwicklung sind. Die Inflation anfangs der Weimarer Republik ist das Lehrbuchbeispiel für die Hyperinflation, das werden Sie auch gleich sehen. In gewisser Weise gilt diese Hyperinflation als Auslöser eines deutschen Traumas. Es wird in der angelsächsischen Öffentlichkeit heute permanent darauf hingewiesen, dass die Deutschen hier eine verzerrte Wahrnehmung hätten, aus ihrer Geschichte begründet, immer nur auf Inflation achten würden und andere Aspekte, die ebenso wichtig sein könnten, außen vor lassen, bei dieser Überbetonung der Inflation deswegen auch Fehler machen. Wenn man die Weltwirtschaftskrise betrachtet, dann waren die politischen Auswirkungen so desaströs hier in Europa, dass sie im Grunde heute bei jeder Rezession herhalten müssen, um ganz bestimmte Politikmaßnahmen zu begründen. Man hat also jedes Mal, wenn ein größerer Wirtschaftseinbruch da ist, das Damoklesschwert politischer Unruhen, politischer Instabilitäten bis hin zu diktatorischen Regimes über sich schweben und muss dementsprechend in der Argumentation auch gewappnet sein. Das sehen wir gerade in der Finanz- und Wirtschaftskrise 2007 bis 2009. Und ich kann hier bereits vorwegnehmen, dass meines Erachtens gerade in dieser Phase 7 bis 9 sehr, sehr viel an Lehren gezogen worden ist, aus der Weltwirtschaftskrise insbesondere, und man sich ganz anders verhalten hat, als es damals der Fall gewesen ist. Zunächst möchte ich eingehen auf die wirtschaftliche Entwicklung mit ein paar Kennzahlen. Ich hoffe, das langweilt Sie nicht zu sehr, aber ein bisschen sollten Sie sehen, was da Hyperinflation überhaupt war. Ich zeige es nicht in den monatlichen Entwicklungen, sondern nur in den jahresdurchschnittlichen, nehme damit so ein bisschen etwas raus an Übertreibungen, die man hier ohne weiteres anlehnen könnte, denn manche Monatsentwicklungen waren so stark, dass die Geldentwertung vierstellig geworden ist, was dann aber letztlich hier in der Jahresentwicklung im Durchschnitt wieder ein bisschen verloren geht. Also wenn Sie die Inflationsraten hier betrachten, dann sieht man sehr, sehr stark die Hyperinflation Anfang der 20er Jahre. Die Inflationsraten, die Ihnen ja die Geldentwertung wiedergeben, sind auf über 100% angestiegen. Die Menschen mussten sozusagen dann, wenn sie am Ende des Monats ihre Lohntüte abholten, mit einer Schubkarre vorfahren, um das viele Geld, die vielen Banknoten zu bekommen. Man kam am Schluss gar nicht mehr mit dem Drucken nach, sondern musste auf die Geldscheine stempeln, um die zusätzlichen Nullen einzutragen. Das war schon eine ungeheure Entwicklung zu Beginn der Weimarer Republik. Sie werden gleich sehen, was ökonomisch unmittelbar dahinter steht, aber deswegen will ich das nicht vorwegnehmen. Ich werde dazu auch ein paar Bemerkungen machen, was der politische Rahmen dafür war. Dann gab es Ende 1923 die Währungsreform. Sie führte zu einer neuen Währung, die dann auch, wie Sie sehen, relativ stabil geblieben ist, bis Anfang der 30er Jahre, also 1929-30, kann man eine leichte deflationäre Entwicklung beobachten. Die Inflationsraten wurden negativ. Also interessant ist nicht so sehr, dass jetzt hier ein Bruch drin ist und wir auf die Art und Weise verdeutlichen bei diesem Bruch, dass die Währungsreform stattgefunden hat, sondern man sieht sehr klar, die eigentliche deflationäre Entwicklung in dieser Phase fand von 1930 bis 1932 statt. Das ist, wenn man jetzt nur auf die Geldpolitik schaut, sozusagen der zweite Teil dieser Episode und schließt dann die Weimarer Republik ab. Im Wirtschaftswachstum sieht man das ähnlich. Das sind hier reale Wachstumsraten des Bruttoinlandsproduktes, also das, was wir normalerweise als Maß für die Wirtschaftsentwicklung nehmen. Dieses Maß zeigt für Anfang der 20er Jahre noch deutlich positive Zahlen, obwohl es sich um eine reale Größe handelt. Das hat sehr stark damit zu tun, dass die Geldentwertung dann nie vollständig von den Wirtschaftsakteuren in ihrer Tätigkeit berücksichtigt werden kann. Man sieht auch den Anstieg Anfang der, unmittelbar nach der Währungsreform, stiegen die realen Wachstumsraten kräftig nach oben. Es gab etwas Bewegung unterwegs. Das sind die goldenen 20er auch deswegen, weil sich in der Phase sehr, sehr viel aus der vorherigen Erfahrung heraus günstig entwickelt hat für die Bevölkerung. Die Löhne stiegen kräftiger. Man hatte nun angesichts der zuvor ja beschriebenen Preisstabilität, die eine klare Abgrenzung zur vorherigen Phase darstellte, deutlich mehr real in der Lohntüte, konnte also mehr davon kaufen durch diese stärkeren nominalen Lohnsteigerungen. Das Wirtschaftswachstum in dieser Phase ist enorm. Ich will damit nicht sagen, dass alles in den Roaring Twenties wunderbar war. Auch damals gab es Einkommensverteilungen, die, wenn wir sie heute betrachten, sicherlich noch stärker in der sozialpolitischen Diskussion stehen würden. Auch damals gab es arme Schichten in Deutschland, die im Unterschied zu heute vielleicht noch wesentlich klarer mit Maßen der absoluten Armut erfasst werden können, weil wir viele Menschen hatten, die auf der Straße leben mussten, selbst noch in dieser Phase der Roaring Twenties. Deutlich ungünstiger entwickelte sich das Wirtschaftswachstum ab 1929. Das ist die Entwicklung, die man bis 1932 sieht. Ab 1932 setzt die Erholung ein, also noch bevor die Nationalsozialisten, bevor die NSDAP mit dem Ermächtigungsgesetz die Macht in Deutschland ergreifen konnte, stiegen die Wachstumsraten wieder an. Das ist eine relativ wichtige Beobachtung, hier schon bei den deskriptiven Zahlen, die wir uns dann nachher noch mal ein bisschen genauer anschauen in der Diskussion. Dann die Entwicklung der Arbeitslosenquote. Das ist sozusagen die dritte wichtige Kennzahl, die man betrachten kann. Es ist ganz wichtig zu sehen, während der Phase der Hyperinflation war die Arbeitslosigkeit relativ niedrig. Das hielt sich bis in die 20er Jahre. Sie haben jetzt eben hier vorne dran ja gesehen, da gab es eine kleine Rezession, 25, 26. Die hat auch zu einem gewissen Anstieg der Arbeitslosigkeit geführt, bis ins Jahr 1927. Die kleine Fußnote dazu, erstes Indiz dafür, der Arbeitsmarkt läuft der Wirtschaftsentwicklung in der Regel hinterher. Wir haben vorher schon den Aufschwung, bevor was am Arbeitsmarkt ankommt. Das ist ein ganz typisches konjunkturelles Muster. Und dann hier den Anstieg ab 1929, stieg die Arbeitslosigkeit kräftig an auf Raten von über 30% in Deutschland. Das ist jetzt, wie gesagt, nur die deutsche Entwicklung. Wir wollen ja die Weimarer Republik vor allen Dingen anschauen. Es gab auch international entsprechende Arbeitslosenquoten, beispielsweise in den USA, bis über 40%. Also das ist nun wirklich gemessen an der Zahl der Erwerbstätigen eine Massenarbeitslosigkeit. Wir sehen ja, wenn wir solche Dinge aktuell diskutieren, wenn Sie ein bisschen weiter zurückgehen, 10, 15 Jahre, bevor die Agenda 2010 kam, haben wir auch über Massenarbeitslosigkeit gesprochen. Und in absoluten Zahlen waren 5 Millionen auch sehr viel. Aber immer gemessen an der Zahl der Erwerbstätigen, also derjenigen, die gegeben die Bevölkerungsgröße überhaupt für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, war die Massenarbeitslosigkeit in der Weltwirtschaftskrise deutlich stärker ausgeprägt als alles, was wir seither gesehen haben. Wir haben das hier in der Tabelle noch mal ein bisschen aufgeteilt. Eigentlich ist vor allen Dingen interessant, sich diese Phase der Weltwirtschaftskrise anzuschauen im Hinblick auf die Lebenshaltung. Der Lebensstandard sank enorm bis Anfang der 30er Jahre. Also bei den Menschen kam dieser Aufschwung, den ich Ihnen eben im Bruttoinlandsprodukt gezeigt habe, in den Wachstumsraten gezeigt habe, vor 1933 noch nicht an. Ich mache auch schon noch mal einen Ausblick und greife vor. Schauen Sie sich an, was in Griechenland oder in Spanien passiert. Sie nachher die Zahlen sehen, ganz ähnliches Muster. Bei den Menschen kommt etwas nicht an, zumindest nicht in der breiten Masse der Bevölkerung, sodass ich es auch wirklich in den Zahlen niederschlagen würde, was eigentlich schon eine Veränderung in der Wirtschaftsentwicklung ist. Und was ich daneben legen möchte, ist dann in der längeren Perspektive die Entwicklung der Staatsverschuldung. Denn diese war, wenn Sie das bis hier in die 20er Jahre verfolgen, ein wesentlicher Treiber für die Inflation, für die Hyperinflation, die dann stattfand. Und sie war auch ein Treiber im Zweiten Weltkrieg für die dann notwendige zweite große Währungsreform des 20. Jahrhunderts. Also in beiden Fällen hatten wir Hyperinflationen ganz offen in der Weimarer Republik als zurückgestaute Inflation während des Zweiten Weltkrieges. Und seien Sie nicht so erschrocken, ich habe das 2010 abbrechen lassen, diese Linie. Sie sehen es nachher vielleicht noch mal ein bisschen anders. Aber wir gehen jetzt mit den Schuldenquoten wieder zurück. Also beunruhigt sein muss man hier am aktuellen Rand nicht. Das war die Spitze, die wir erreicht haben in Friedenszeiten. Das geht jetzt auch wieder runter. Das führte dazu, dass es eine immer stärkere politische Polarisierung in der Weimarer Republik gab. Die Inflationsentwicklung Anfang der 20er Jahre führte dazu, dass die Menschen ihre Ersparnisse verloren, während also in all den Jahrzehnten zuvor, bei allen Krisen, die dann immer auch stattfanden, im Schnitt der Anstieg des Vermögens in Deutschland real beobachtet werden kann, wurde dieser Vermögensanstieg vor allen Dingen, was Kapitaleinkommen anbetrifft, was Kapitalvermögen anbetrifft, durch die Inflation zunichte gemacht. Das also, was die Menschen angespart hatten, selbst über den Ersten Weltkrieg und die harten Zeiten dort hinaus, um für ihre Altersvorsorge gewappnet zu sein, das ging in dieser Inflation, in dieser Hyperinflation der 20er Jahre verloren. War mit ein Grund dafür, warum man dann nach dem Zweiten Weltkrieg verstärkt in das System hineingehen musste für die Altersvorsorge, dass man seit Bismarck nicht in dem Maße generös ausgestattet hatte, wie wir es ab 1949, 1950 machten, nämlich die gesetzliche Rentenversicherung. Sie wurde aus diesem Grunde enorm wichtig. In zwei Phasen war enorm viel Vermögen, Privatvermögen zerstört worden. Das war das Erste. Das Zweite, die hohe Arbeitslosigkeit, wie Sie eben gesehen haben, über 30%, trieb die Menschen in die beiden extremen Richtungen. Vor allen Dingen die NSDAP hatte enormen Zulauf im Zeitablauf und schaffte es dann, über das Ermächtigungsgesetz an die Macht zu kommen. Jetzt, der erste Schritt, den wir zurücktreten müssen, ist, wenn man an der Frage anknüpft, hat das alles stattgefunden? Was sind die ökonomischen Zusammenhänge dahinter, bevor man auf die wirtschaftspolitischen zurückkommt? Zunächst zu den einfachen ökonomischen. Die Hyperinflation ist ein simples Phänomen für einen Ökonomen. Denn eine unserer einfachsten Theorien ist eine monetaristische. Das ist eine alte Geldmengenregel, die behauptet, dass gegeben das Wirtschaftswachstum in einer Volkswirtschaft und gegeben eine Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes, also wie oft werden die Banknoten zwischen den Menschen gewechselt, etwa über das Banksystem, über den Handel. Da haben wir ganz bestimmte Abschätzungen, die einfach dem technischen Fortschritt geschuldet sind. Gegeben diese beiden Entwicklungen ist die Inflationsrate eine Funktion des Geldmengenwachstums. Das würde man in der heutigen Wirtschaftstheorie als zu einfach bezeichnen. Aber wenn Sie die Entwicklungen sehen auf den nächsten beiden Grafiken, für die Länder, die während der Phase der Hyperinflation so eine enorme Inflationsentwicklung hatten, dann zeigt sich in diesen Zahlen, wie gut das Geldmengenwachstum die Inflationsraten annähert. Hier für Deutschland, für die Phase der Hyperinflation von 1921 bis 1925, sehen Sie einen Index, der das Preisniveau auf 100 festlegt im Jahr 1921. Die Veränderungsraten sind dann jeweils Inflationsraten. Und dann sieht man deutlich, wie das Ganze nach oben ging. Das Preisniveau änderte sich von 100 auf, das ist auf Englisch geschrieben, Millionen, Milliarden, Billionen. Die Trillion ist also eine Billion auf Deutsch. Wir kommen also auf über eine Billion. Auf dieses Niveau stieg das Preisniveau während der Hyperinflation an. Das Preisniveau ist in blau abgetragen, die Geldmenge in rot. Und dann sieht man, wie parallel diese beiden Kurven verlaufen. Das zeigt sich nicht nur in Deutschland, sodass da jetzt niemand sagen könnte, das sei ein rein deutsches Phänomen und wir seien hysterisch wegen dieser Entwicklung, wenn es heute zu mageren Inflationsraten von 1,5 oder 2% bereits kommt. Das fanden wir auch in Polen, auch eine entsprechende Entwicklung. Wir sehen es in Österreich und wir sehen es in Ungarn. Also in den Staaten, die in gewisser Weise die Verliererstaaten des Ersten Weltkriegs waren, fand Hyperinflation statt durch eine Geldmengenausweitung der Notenbanken, in Deutschland der Reichsbank. Wenn man sich fragt, wie kam die Weltwirtschaftskrise zustande, dann ist die Erklärung weit weniger simpel. Denn die Erklärungsfaktoren sind vielfältige. Und vor allen Dingen muss man hier auch die Frage beantworten, da kommt irgendwann ein bestimmter Impuls in der Wirtschaft an und darauf reagieren die wirtschaftspolitisch Verantwortlichen. Und weil sie in einer bestimmten Weise reagiert haben, ist diese Wirtschaftskrise verschärft worden. Und es sind eine ganze Menge von Fehlleistungen, die wir in dieser Phase beobachten können. Von wirtschaftspolitischen und überhaupt politischen Fehlleistungen, die beobachtet werden können. Das macht die Weltwirtschaftskrise natürlich spannender als die Hyperinflation für einen Forscher. Auf der anderen Seite macht das die Diskussion um die Weltwirtschaftskrise, wenn es um wirtschaftspolitische Schlussfolgerungen daraus geht, natürlich auch weit weniger greifbar und alles ist viel umstrittener, auch immer noch aus der heutigen Sicht heraus. Was wir feststellen können, Auslöser der Weltwirtschaftskrise war, ähnlich wie in der Finanzkrise 2007 bis 2009, ein enormer Wirtschaftsboom in den USA. Dieser Wirtschaftsboom war begleitet von einem Börsenboom, der vorher so noch nie beobachtet worden war. Das hatte also ungekannte Ausmaße angenommen. Der Dow Jones Index stieg enorm an. Es entstand das, was man im Rückblick als Spekulationsblase bezeichnen darf. Das heißt, die Menschen setzten darauf, dass die Aktienkurse immer weiter ansteigen würden, weil das ja vorher schon der Fall war. Die dachten also, das müsse immer so weitergehen. in Erwartung steigender Aktienkurse und weil sie unbedingt dabei sein wollten bei diesem Boom, also auch ein Stückchen abkriegen wollten von dem Kuchen, liehen sie sich Geld, natürlich dann zu Zinssätzen, die zumindest in der längeren Frist, gegeben das, was man in der Vergangenheit sah, eigentlich nicht tragfähig waren. Das ist also ein ganz typisches Phänomen, auch das haben wir in der Finanzkrise 2007 bis 2009 gesehen, dass man sich Geld leiht mit einem bestimmten Zinssatz in der Hoffnung, dass entsprechende Renditen durch die Geldanlage zustande kommen. Die Dividenden, die ausgezahlt wurden, gaben diese Renditen nicht her, die man gebraucht hätte, um die Zinsen zu bedienen, zu denen man sich das Geld geliehen hatte. Aber die Menschen taten das trotzdem, weil sie dachten, die Kurse steigen immer weiter an. Ja? Ich sage dazu vielleicht jetzt auch schon im Vorgriff etwas, wenn man sowas tut, beispielsweise sich jetzt Geld leiht und in Freiburg ein Haus kauft, in der Hoffnung, dass die Immobilienpreise hier in Freiburg weiter ansteigen, dann verhält man sich genauso spekulativ. Denn die Mieten hier in Freiburg geben dieses Niveau der Häuserpreise und der Bodenpreise in Freiburg nicht her. Das heißt, man baut darauf, dass die Preise immer weiter nach oben gehen. Wenn Sie schon Ihr Haus abbezahlt haben und das Haus haben, seien Sie froh, dass die Preise weiter nach oben gehen. Und wenn Sie ein bisschen runtergehen, ist vielleicht auch nicht so schlimm für Sie. Aber wenn Sie das noch nicht getan haben und jetzt meinten, Sie müssten noch ein zweites und ein drittes und noch ein Mietobjekt und noch eine Wohnung kaufen, überlegen Sie vorher nochmal, ob das wirklich so weitergehen kann mit den steigenden immer weiter steigenden Preisen. Diese Spekulationsblase platzte am berühmten schwarzen Donnerstag, das ist der 24.10.1929. Es ist erstaunlich, dass diese Turbulenzen auf den Finanzmärkten häufig im Herbst stattfinden. Wir haben also ganz wenige Beobachtungen, dass die Einbrüche im ersten Halbjahr eines Jahres festgestellt werden können. Also im September oder Oktober oder November beobachten wir so etwas, aber selten im März, April, Mai. Was dann passierte? Ein Platzen der Blase, was heißt das? Nun, die Preise sanken schlagartig ab, die Börse rutschte ab massiv. Das bedeutete, dass ein Wertverlust eintrat für diejenigen, die dachten, die Preise würden immer weiter nach oben gehen. Das, was man dann an Sicherheiten bieten konnte für die zuvor aufgenommenen Kredite, reichte nicht mehr aus. Viele Menschen wurden zahlungsunfähig, die Kredite wurden notleidend. Wenn die Kredite notleidend werden, dann bedeutet das sofort, dass wir die Banken Probleme bekommen. Wenn das auf dieser breiten Basis passiert, sinken die Forderungen der Banken gegenüber ihren Schuldnern im Wert. Die Menschen befürchteten, dass die Banken selber nicht mehr in der Lage sein würden, ihre Verbindlichkeiten zu bedienen. Die Einlagen, die ein Kunde bei seiner Bank hat, sind Verbindlichkeiten der Bank. Das heißt, sie fürchteten, dass sie ihre Einlagen nicht mehr zurückkriegen, sind zur Bank gegangen, um die Einlagen abzuheben. Also das, was zuletzt auch in Griechenland passiert ist. Man versuchte möglichst schnell ans Bargeld ranzukommen. Und das führte letztlich zu einem Bankzusammenbruch. Warum führt das zu einem Bankzusammenbruch? Nun, eine Bank funktioniert ja so, dass sie nicht für alle Einlagen, die die Kunden bei ihr tätigen, Eigenkapital vorhält. Das muss sie auch nicht. Das Geschäft soll ja so funktionieren, dass man einen Teil dieser Einlagen wieder nimmt, verleiht, derjenige, der sich das Geld leiht bei der Bank, kauft irgendetwas damit oder investiert. Das heißt, auf der anderen Seite steht wieder ein Vertragspartner, der dieses Geld bekommt, er legt es wieder bei der Bank ein. Die Bank hat nochmal eine Möglichkeit, einen Teil davon zu nehmen und auszuleihen. Und auf diese Art und Weise ist die Bank in den Geldschöpfungsprozess eingebunden. Und wenn alles gut läuft, ist das für eine Volkswirtschaft wunderbar, weil man auf die Art und Weise Investitionen tätigen kann und immer mehr Wachstum generieren kann, sich neue Produkte ausdenken kann, Produkte mit höherer Qualität und damit den Wohlstand der Menschen steigern kann. Wenn das aber nicht mehr funktioniert und das ganze System zusammenbricht, dann bricht es ganz schnell wie ein Kartenhaus zusammen und die Wirtschaft verliert sozusagen mit dem Zusammenbruch der Banken ihre Arterien, der Blutkreislauf der Volkswirtschaft wird durch die Banken angeheizt. Jetzt greife ich nochmal vorweg, wenn Sie irgendwo irgendjemanden in irgendeiner Talkshow heutzutage reden hören, dass man bei der Finanzkrise das Bankensystem gerettet hätte und bei den Bürgern nichts angekommen sei, dann gibt es keinen größeren Unsinn als das. Denn wenn das Bankensystem hält, dann kommen die Menschen an ihre Einlagen ran und können sich immer noch etwas kaufen. Wenn es zusammenbricht, können sie sich auch nichts mehr kaufen. Ich weiß also nicht, wie solche Leute ihre Promotion in Volkswirtschaftslehre geschafft haben. Also das ist unglaublich. Also trotz mancher Verselbstständigung im Finanzsystem hängt die Realwirtschaft zwingend von der Funktionsweise des Bankensystems ab. Und deswegen war der Einbruch in der Realwirtschaft, den ich Ihnen eben gezeigt habe, die notwendige Folge dieser Entwicklung. Wie haben im nächsten Schritt die Verantwortlichen darauf reagiert? Nun zunächst mal in der Geldpolitik, und zwar vor allen Dingen in den USA, aber dann auch in Deutschland, haben die Notenbanken mit einer kontraktiven Geldpolitik geantwortet. Das heißt, sie haben die Geldmenge noch verknappt, zusätzlich verknappt. Ich habe jetzt eben ein bisschen ausgeholt und versucht, Ihnen die Geldschöpfung im Bankensystem über die Kreditvergabetätigkeit der Banken etwas zu erläutern. Da wird ja klar, dass die Banken, wenn alles gut funktioniert, das Wachstum der Geldmenge mit antreiben. Ja? Wenn nun aufgrund eines solchen Zusammenhangs, dem Platzen der Spekulationsblase, den notleidenden Krediten, der Bankruns, die Geldschöpfung über das Bankensystem einbricht und die Notenbank dann hingeht und noch zusätzlich die Geldmenge verknappt, dann muss man sich nicht wundern, dass die Krise weiter verschärft wird. Und genau das passierte. Es passierte in den USA sehr stark und es schwappte dann auch entsprechend stark nach Europa über. Die Federal Reserve brachte also die USA in eine schwere Deflationsspirale. Der Preisverfall dort war noch etwas stärker als in Deutschland, die Arbeitslosigkeit auch noch etwas höher als in Deutschland. Es entstand Massenarbeitslosigkeit, dann auch weltweit. Die deutsche Bankenkrise, die erst im Juli 1931 so richtig ausbrach, ist erst der zweite Teil der Weltwirtschaftskrise. Da waren also schon ein bisschen mehr als anderthalb Jahre Wirtschaftskrise in den USA, auch in anderen Teilen der Welt, in Großbritannien und Frankreich, abgelaufen. Natürlich bekamen auch die österreichischen und die deutschen Banken Schwierigkeiten. Sie konnten sie aber relativ lange rauszögern, bis dann am 13. Juli 1931 die Danat Bank, Darmstädter und Nationalbank zusammenbrach, ihre Schalter schließen musste und dann war der Bankrun eben auch für Deutschland da. Also insofern, wenn Sie diese Beschreibung in der Interaktion zwischen dem Börsencrash, der Geldpolitik anschauen und der Rückwirkung auf das Bankensystem, dann handelt es sich in meiner Darstellung um eine Währungs- und Bankenkrise. Es gibt unter Wirtschaftshistorikern heftige Debatten darüber, ob man das nun vor allem als Währungskrise betrachten muss, weil die Geldpolitik so falsch reagiert hat, oder ob man es nicht auch als Bankenkrise verstehen darf. Peter Temin, ein Wirtschaftshistoriker aus Harvard, vertritt vor allen Dingen die These, dass es sich um eine reine Währungskrise handelt. Es gibt viele andere Autoren, die darauf hinweisen, dass der Anteil der Banken an der Krise enorm war. Eine Kollegin von mir im Sachverständigenrat hat dazu einen mittlerweile berühmten Aufsatz geschrieben, Isabel Schnabel im Journal of Economic History, und sie weist sehr schön nach, wie wichtig das Bankensystem und die Fehler, die dort gemacht worden sind, für den Ablauf der Krise waren. Was mir wichtig ist, es gab ein klares Versagen der Wirtschaftspolitik im geldpolitischen Bereich. Die Notenbanken haben falsch reagiert. Es war also vor allen Dingen die Geldpolitik, die hier den großen Fehler gemacht hat. Es kam hinzu, dass zu diesem Zeitpunkt in gewisser Weise noch der Goldstandard galt. Im Goldstandard hat man eine internationale Währungsordnung, die ans Gold anbindet. Es war eigentlich genau genommen ein Gold-Dollar-Standard. Das heißt, die Wechselkurse zwischen dem Dollar und den restlichen Währungen waren fixiert und der Dollar war mit einem bestimmten Prozentsatz Goldes unterlegt. In einem solchen System fester Wechselkurse, wenn man diese Wechselkurse halten will, bedeutet das eigentlich immer, dass man Schwierigkeiten hat, diese Relationen, die Wechselkursrelationen zu halten, wenn in einem Land ein größeres Ausmaß der Krise auftritt als in einem anderen Land. Um also diese Wechselkursbindung zu halten, haben manche Staaten, beispielsweise Großbritannien, immer weiter restriktive Geldpolitik und Fiskalpolitik betrieben. Und das hat das System noch mal weiter nach unten gezogen. Also der Goldstandard war ein zusätzlicher Grund dafür, warum Schwierigkeiten auftraten. Die Reaktion in Deutschland war die sogenannte Brüningsche Austeritätspolitik. Das bedeutete einerseits, dass die damalige Regierung unter Brüning eingriff, um die Löhne und Gehälter zu reduzieren in Deutschland, also nominale Lohnkürzungen vorzunehmen. Es bedeutete auf der anderen Seite, dass man die Haushaltsdisziplin in den Vordergrund stellte und die Verschuldung des Staates zurückführte. Während der Herrschaft Brünings wurden ausgeglichene Haushalte auf Reichsebene realisiert. Dem folgte ab 1933 eine expansive Fiskalpolitik im Dritten Reich. Und nun muss ich noch mal ein bisschen tiefer gehen. Also Sie haben jetzt gesehen, es sind ja diese beiden wirtschaftspolitisch interessanten Phasen, einmal die Hyperinflation und dann die Weltwirtschaftskrise, die die Weimarer Republik kennzeichnen. Und ich habe ganz wenig eigentlich zur Hyperinflation gesagt, weil die als Phänomen für die Ökonomen leicht zu erklären ist. Das ist eine Ausweitung der Geldmenge, die zu stark ist und die dann dazu führt, dass wir eben hohe Inflationsraten bekommen. In dem Fall ein Versagen der Geldpolitik, weil sie zu viel Geld druckt. Die Weltwirtschaftskrise, zu der habe ich viel, viel mehr gesagt, weil die Gründe dafür viel umstrittener sind und die Wege daraus ebenso umstritten sind. Auch da spielt die Geldpolitik eine nicht besonders günstige Rolle. Nun, weil sie auf eine ganz andere Weise versagt, nämlich weil sie zu wenig Geld gedruckt hat. Nun stellt sich im nächsten Schritt die Frage, was muss die Fiskalpolitik machen? Und wenn wir an der Stelle sind, muss man natürlich sich auch fragen, angesichts dieser unterschiedlichen Erklärungen für den Ablauf der Weltwirtschaftskrise, dieser Fakten, die ich Ihnen kurz aufgelistet habe, was sind denn nun hier die Faktoren, die nun stimmen? Das ist der Haupteinfluss. Was waren die Wege heraus? Was waren die richtigen wirtschaftspolitischen Maßnahmen? Können wir dazu viel sagen? Und dazu kursieren leider in der öffentlichen Diskussion eine ganze Reihe von Mythen, mit denen man vielleicht ein bisschen aufräumen sollte. Also schauen wir uns diese Deflationspolitik der Jahre 1930 bis 1932 in Deutschland ein bisschen genauer an. Also ich will das nicht noch ausdehnen auf die USA oder Großbritannien. Deutschland reicht da eigentlich schon aus, um ein Bild zu bekommen. Unter Wirtschaftshistorikern ist ab den 70er, 80er Jahren eine Konfrontation, ein Disput ausgebrochen, wie die Brüningsche Austeritätspolitik tatsächlich zu interpretieren ist. Knut Borchardt, mittlerweile über 90-Jähriger, Emeritus der Universität München, hat die These vertreten, dass doch eigentlich Brüning gar keine andere Wahl hatte. Er musste unter den damaligen Bedingungen genau diese Finanz- und Wirtschaftspolitik betreiben. Die deutsche Wirtschaft befand sich nach seiner Interpretation vor 1929 infolge zu hoher Löhne, zu hoher Steuern, Rohstoffpreise und Kreditkosten in einer Strukturkrise. Ich habe eben darauf hingewiesen, die Roaring Twenties waren das. Und diese mussten seines Erachtens erstmal in den Jahren 1930 bis 32 bereinigt werden. Das ist ein zweites Argument. In der damaligen Zeit war die antizyklische Wirtschaftspolitik, wie sie John Maynard Keynes in Reaktion auf die Weltwirtschaftskrise entwickelte und vorschlug als finanzpolitische Maßnahme, nämlich dann, wenn die Rezession eintritt, im Abschwung der Wirtschaft mit mehr staatlichen Ausgaben, auch defizitfinanzierten staatlichen Ausgaben, die ausgefallene Nachfrage zu kompensieren. Diese Theorie war eigentlich bei Brüning, zu Zeiten Brünings noch nicht wirklich bekannt. Die allgemeine Theorie von Keynes wurde 1936 geschrieben. Wichtig, hinzu kamen die enormen Auslandsschulden, die Deutschland aufgrund der Reparationen, die ihm im Versailler Vertrag auferlegt worden waren, zu zahlen hatte, dass diese Auslandsschulden ja nicht einfach durch Gelddrucken bewerkstelligt werden konnten und bedient werden konnten. Sie mussten in harter Währung bezahlt werden. Der Young-Plan hatte ja eine gewisse Verschärfung gebracht im Vergleich zum Dawes-Plan, der vorher existierte. Der Dawes-Plan brachte den Deutschen hinsichtlich ihrer Reparationen einige Erleichterungen, die Kommissare der Alliierten, die überprüften, ob diese Pläne eingehalten wurden, kritisierten Deutschlands Reaktion auf den Dawes-Plan, die expansive Fiskalpolitik, die damals stattfand, die exzessiven Lohnsteigerungen und verschärften deswegen das Regime im Young-Plan. Die Reichsregierung, gerade auch unter Brüning, war mit dem Young-Plan alles andere als zufrieden und erhoffte sich als Nebeneffekt der sowieso notwendigen Strukturbereinigung, so wie das aus ihrer Sicht dargestellt ist, auch eine Erleichterung, eine Möglichkeit, den Young-Plan wieder zu verhandeln und Erleichterungen durchzusetzen. Die strengen Vorschriften des Reichsbankgesetzes und des Young-Plans erlaubten also eine solche Kreditausweitung, wie man sie nach Keynes hätte vornehmen müssen, nicht. Und sie erlaubten auch eine Abwertung der Reichsmark als konjunkturbelebende Maßnahme nicht. Dem standen die Auslandsschulden sozusagen entgegen. Hinzu kam die Inflationsfurcht in der Bevölkerung, in vielen Parteien. Deswegen war das Deficit Spending politisch ebenfalls nicht machbar. Ich habe gesagt, da gab es einen Disput unter Historikern. Es gab unmittelbar nach Borcherts Interpretation eine Reihe von Autoren, unter anderem Holt Frerich, der darauf reagierte und feststellte, natürlich hatte man Alternativen zur Deflationspolitik. Man hätte einfach nur reagieren müssen. Denn die schon vor 1929 entstandenen Strukturprobleme wären in einer wachsenden Wirtschaft viel leichter zu lösen gewesen als in einer schrumpfenden. Also wenn man die Löhne senken muss, in einer Phase, in der das Wirtschaftswachstum negativ ist und die Wirtschaft schrumpft, dann ist ja wesentlich weniger Verteilungsspielraum da. In einer wachsenden Wirtschaft ist es viel leichter möglich, solche Bereinigungen vorzunehmen. Zudem ist zwar die allgemeine Theorie von Keynes, in der er sein Deficit Spending darlegt, erst 1936 veröffentlicht worden, aber er war ja schon vorher, lange vorher unterwegs. John Maynard Keynes war berühmt geworden in seiner Reaktion auf den Versailler Vertrag, hat damals die Reparationszahlungen, die man Deutschland abverlangte, gegeißelt in einer Schrift, die heißt The Economic Consequences of the Peace. Und war mit Vorträgen unterwegs und hat in diesen Vorträgen seine geldpolitischen und fiskalpolitischen Theorien weiterentwickelt. Er war auch in Deutschland in den Jahren 1929, 30 bis 32 unterwegs. Mit einer Reihe von Vorträgen und Zeitungsartikeln hat er versucht, Einfluss zu nehmen auf die aktuelle Politik in der Weltwirtschaftskrise. Man hätte nur das lesen müssen und hätte auch in der Wirtschaftspolitik darauf reagieren können. Und in der Tat kann man sagen, es gab Reaktionen in Deutschland, nämlich ein Oberregierungsrat im Wirtschaftsministerium, Wilhelm Lautenbach, hat im September 1931 einen Plan vorgelegt, der in gewisser Weise an einer solchen keynesianischen Wirtschaftspolitik orientiert war, ohne dass Lautenbach großartig Kenntnis von Keynes Überlegungen gehabt hätte. Das heißt, man hat sich dort überlegt, wie man denn mit Staatsdefiziten und zusätzlichen Staatsausgaben, die durch solche Staatsdefizite finanziert sind, die Wirtschaft ankurbeln kann, ohne irgendwelche inflatorische Auswirkungen und dann die Möglichkeit hat, über das weitere Wirtschaftswachstum zu späteren Zeitpunkten die Defizite abzudecken. Der Vorschlag war, zusätzliche Staatsaufträge in Höhe von 3 Milliarden Reichsmark rauszuschießen. Das war der Lautenbach-Plan, der dann zunächst ins Brauns-Gutachten einfloss, wenn Sie das nachlesen wollen. Und im nächsten Schritt in einem Geheimtreffen der List-Gesellschaft diskutiert wurde. Da hat man versucht, so die wichtigsten Ökonomen aus Deutschland zusammenzubringen. Leider waren diejenigen, die diesen Lautenbach-Plan unterstützten, in der Minderheit. Zu dieser Gruppe gehörte unter anderem auch Walter Eucken, der sich dafür einsetzte, zu diesem Zeitpunkt eine expansive Fiskalpolitik zu betreiben. In der Brauns-Kommission selber saß auch Wilhelm Röpke, der später in den 60er Jahren ein vehementer Gegner keynesianischer Wirtschaftspolitik wurde, aber zum gleichen Zeitpunkt wie die Weltwirtschaftskrise, nämlich im Brauns-Gutachten, für eine expansive Wirtschaftspolitik eingetreten ist. Er hat das sogar nochmal begründet, danach in einer Reihe von Aufsätzen. Das ist der Streit unter Historikern. Und wir können eigentlich bis heute nicht wirklich sagen, was denn jetzt nun richtig gewesen wäre. Weil die Rahmenbedingungen nun mal so waren, wie sie waren für Deutschland. Wir können lediglich fragen, ob denn, wenn solche Rahmenbedingungen da sind, man vielleicht diese lockern sollte, um für einen Staat, der in einer schwierigen Phase ist, bessere Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen. Das hat sicherlich auch Konsequenzen für die Diskussion, die wir heute in der Finanz- und Wirtschaftskrise haben. Die Mythen, mit denen man aufräumen muss, ist erstens folgender Mythos, nämlich, dass es lediglich die expansive Fiskalpolitik von Adolf Hitler war, die zu der wirtschaftlichen Erholung führte. Das ist eine Behauptung, die sich hartnäckig hält über all die Jahrzehnte. Wenn Sie so ein bisschen in Ihr Herz hineinhören, haben Sie die bestimmt irgendwo schon einmal vernommen. Wenn Sie sich umhören bei Bekannten und Freunden, die werden Ihnen alles sagen, die Autobahnen waren es doch. Das stimmt leider nicht. Auch Harold James, der voriges Jahr bei uns hier vorgetragen hat, ein Wirtschaftshistoriker aus Princeton, hat schon 1988, sehr früh, darauf verwiesen, dass die wirtschaftliche Erholung in Deutschland früher eintrat. Sie haben es eben gesehen, die Kehrtwende, also beziehungsweise die Trendumkehr in der Wirtschaftsentwicklung war 1932 da. Und wir sahen vorher schon, dass die Bodenbildung 31 erreicht war. Das hatte also nichts damit zu tun, dass dann zusätzliche expansive Fiskalpolitik gekommen war. Natürlich strahlt diese Diskussion um den Mythos der Autobahnen ein bisschen aus auf das, was ich vorher zur Interpretation der Brüningschen Austeritätspolitik gesagt habe. Es gibt einige Autoren, die sagen, wenn man Brüning ein, zwei Jahre hätte noch im Amt halten können, dann wäre der Aufschwung sowieso da gewesen, nur Deutschland hätte ein bisschen besser dagestanden, weil die expansive Fiskalpolitik Hitlers mündete über den Autobahnbau hinaus in einer sehr expansiven Rüstungspolitik und schließlich im Zweiten Weltkrieg und dann im nächsten Schritt wirtschaftlich gesehen nach der Niederlage in einer zurückgestauten Inflation. Dann haben wir also sozusagen zum zweiten Mal eine vollständige Entwertung der Vermögen der Deutschen gehabt, plus Zerstörung. Und das wurde bestätigt, diese 88er Untersuchung von James in verschiedenen Arbeiten von Albrecht Ritschel, von Christoph Buchheim, Marc Spörer hat sich 2005 wieder damit auseinandergesetzt. Die Historiker sind dabei immer differenzierter geworden in der Betrachtung, aber die Grundbotschaft bleibt. Die Kehrtwende, die Trendumkehr war vorher schon da. Es waren also nicht die Autobahnen. Was man also sagen muss, ist, diese Diskussionen, die wir heute führen über falsche Fiskalpolitik, wenn die Konjunktur ungünstig verläuft oder immer wieder gesagt wird, das Verfolgen einer sogenannten Austeritätspolitik ist falsch, das muss zumindest vor dem Hintergrund relativiert werden, dass es eigentlich die Geldpolitik war, die die Fehler gemacht hat, sowohl in der Hyperinflation als dann auch in der Weltwirtschaftskrise. Die restriktive Geldpolitik bereitete uns die Hauptprobleme. Es lag nicht so sehr an der Fiskalpolitik. Und das der dritte Mythos, den man immer wieder berücksichtigen muss, auch das ist etwas, was sozusagen in die deutsche DNA eingeprägt ist und nur ein Stück weit korrekt ist, nämlich, dass wir dann ab 1948 mit all diesen Fehlern der Vergangenheit gebrochen hätten und eine völlig neue Wirtschaftspolitik aufgestellt hätten. Was wir 1948 bekamen, war einerseits ein Ende der Zwangsbewirtschaftung. Die Preise wurden freigegeben. Das Leitsätzegesetz von Ludwig Erhard, das durch einen nennenswerten Einfluss der Freiburger Schule zustande gekommen war. Das Leitsätzegesetz sorgte quasi über Nacht dafür, dass Produkte in den Schaufenstern lagen und die Menschen wieder Güter und Dienstleistungen kaufen konnten in Deutschland. Zugleich hatte man mit der D-Mark eine neue Währung, die sich dann im Zeitablauf als stabile Währung herausstellte. Das waren die Neuerungen. Aber in der deutschen Wirtschaft blieb vieles beim Alten, bis weit in die 80er Jahre hinein, teilweise bis heute. Und dazu will ich Ihnen ein paar Punkte auflisten aus einer Arbeit von Albrecht Ritschel aus dem Jahr 2005. Es sind 6 Beispiele, die ich Ihnen kurz nennen will. Man kann das noch weiter verfolgen. Auch das haben wir letztes Jahr in der Tagung am Walter-Eucken-Institut diskutiert, weil auch diese Thesen von Ritschel nicht unumstritten sind und andere Kollegen, gerade Marc Spörer, den ich hier auf der Folie nenne, das manchmal nochmal relativiert an manchen Punkten und versucht, die Zeitpunkte, zu denen die Veränderungen auftraten, nochmal genauer zu fassen. Man muss sehen, die Handwerksordnung, die immer wieder diskutiert wird und für manche als Hemmnis in der deutschen Wirtschaft angesehen wird, stammt von 1933, schaffte den Meisterzwang, schaffte den Gebietsschutz, führte den Gebietsschutz ein, sorgte dafür, dass geschützte Märkte für die Handwerker entstanden. Und wir haben eine Handwerksordnung immer noch heute und wir sahen auch in der Vergangenheit, wie schwierig es gewesen ist, Elemente, die besonders störend sind, bei der Handwerksordnung herauszunehmen und die Elemente in der Handwerksordnung, die sinnvoll sind, zu belassen. Nach rein ökonomischen Gesichtspunkten geht das nicht. Das geht damals wie heute interessengeleitet. Zweitens wurde vieles nach dem Muster des Handwerks reorganisiert und umgestaltet. Also beispielsweise die gesamte industrielle Berufsausbildung entstand damals. Auch da kann man sagen, wir sind froh, dass wir das duale System heute haben. Es ist wichtig gewesen in der Vergangenheit und bis heute für die deutsche Wirtschaft. Insofern sind die besonders günstigen Auswirkungen dieser Politik am dualen System anzuknüpfen. Aber bitte bedenken Sie auch, wenn man über Entwicklungen der Arbeitslosigkeit und der Jugendarbeitslosigkeit redet, das duale System hat uns nicht davor geschützt, bis ins Jahr 2005 auf 5 Millionen Arbeitslose hochzugehen mit einer nennenswerten Jugendarbeitslosigkeit, die dann zwar nicht höher war als die allgemeine Arbeitslosigkeit, die aber diese Jugendlichen auch nicht davor geschützt hat, arbeitslos zu werden. Im Finanzsektor haben wir im Kreditwesengesetz beispielsweise eine Reaktion, die auch mit der zentralisierten Bankenaufsicht relativ viel Regulierung für das Bankensystem geschaffen hat. Eine Deregulierung in diesem Bereich gab es im Zeitablauf erst in den 90er Jahren. So lange haben wir gebraucht, um eine Deregulierung vorzunehmen. Und manche Elemente dieser Deregulierung werden im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise auch wieder als schädlich angesehen. Im Verkehrswesen, also wenn Sie die Personen- und Güterbeförderung beispielsweise anschauen, sind wir vom Personenbeförderungsgesetz von 1933 bis in die Neuzeit gegangen und haben es bis heute nicht geschafft, wesentliche Elemente davon zu revidieren. Das Energiewirtschaftsgesetz von 1935 brachte eine Energiepolitik, die erst im Zuge der Liberalisierung des europäischen Energiemarktes, und ich muss sagen, die ist noch nicht weit fortgeschritten, nennenswert revidiert wurde. Schließlich muss man auch sagen, es gibt eine ganze Reihe von Regulierungen für unterschiedliche Berufe, insbesondere für Selbstständige, die bis heute anhalten. Das prominenteste Beispiel ist vermutlich das System der kassenärztlichen Vereinigungen, das von vielen nicht notwendigerweise als wohltuend angesehen wird, meistens von den Ärzten selber nicht. Manche sagen, es ist nichts anderes als ein Mechanismus, der eine Kartellierung der Ärzteschaft begünstigt und deswegen dazu beiträgt, dass Gesundheitsleistungen in Deutschland besonders teuer sind. Mit diesem System haben wir bis heute auch nicht gebrochen. Also Sie sehen, es gibt Kontinuitäten, die aus einer bestimmten Form der Wirtschaftspolitik in der damaligen Zeit entstanden, zu Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft erlassen wurden, oft genug mit dem Nebenaspekt, die Gleichschaltung durchzusetzen bis in die unterschiedlichen Berufe hinein, sozusagen Organisationen zu haben, die von der Zentrale leichter ansprechbar sind, um dann auch eine bestimmte Politik durchzusetzen, letztlich auch die Wirtschaft so durchplanen zu können, wie man sich das von Seiten der Nationalsozialisten wünschte, denn die nationalsozialistische Wirtschaftspolitik war nicht anders als die kommunistische Wirtschaftspolitik eben eine Planwirtschaft. So entstanden diese. Sie spielten nachher eine andere Rolle, aber sie existieren heute immer noch so, als zumindest in dieser Dimension, als wettbewerbshinderliche Elemente. Und man wird sich jedes Mal fragen müssen, und das tun wir ja regelmäßig, ohne viel ändern zu können, solche Regulierungen der deutschen Wirtschaft in wesentlichen Teilen nicht eher abgeschafft gehören. Jetzt komme ich zum letzten Teil. Ich würde Ihnen gerne ein bisschen was erzählen zu den Parallelen, die wir in der Finanz- und Wirtschaftskrise beobachten konnten und zu den Unterschieden, zu den richtigen Reaktionen darauf und zur Diskussion, was davon vielleicht falsche Reaktion ist. Sie sehen hier in dieser Abbildung die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise. Auslöser war wie in der Weltwirtschaftskrise eine Spekulationsblase in den USA, die geplatzt war. Diesmal auf dem Immobilienmarkt und nicht auf den Aktienmärkten. Das ist natürlich noch wesentlich schädlicher, weil im Immobilienmarkt meistens breitere Bevölkerungsschichten engagiert sind. Zum anderen die Banken meistens auch noch viel stärker drin hängen als auf dem Aktienmarkt. Also dass sie in dem Maße wie während der Weltwirtschaftskrise Kredit vergeben haben, um den Leuten Aktienkäufe zu ermöglichen, Das ist eine Ausnahmesituation, die wir danach nie mehr hatten. In dem Maße werden Mittel für Aktienkäufe nicht mehr verliehen wie damals. Aber für Immobilien sehr wohl. Und begleitet war das natürlich von einer Bundespolitik in den USA, die hoffte, über das Immobilieneigentum eine gewisse Sozialpolitik betreiben zu können, also auch Schichten mit niedrigerem Einkommen das Eigenheim sichern zu können, um auf diese Art und Weise ihren sozialen Status zu verbessern und eben auch ihre Altersvorsorge zu verbessern. Dazu wurden zwei staatlich installierte und beeinflusste Institutionen, Fannie Mae und Freddie Mac, gegründet, die sehr stark im Immobilienbereich engagiert waren. Es kam hinzu, nicht nur das hohe Engagement im Immobilienbereich, sondern eine expansive Geldpolitik, die nicht in die Konsumentenpreise gegangen war, sondern in die Vermögenspreise ging. Die expansive Geldpolitik von Alan Greenspan sorgte dafür, dass die Menschen mehr Liquidität in der Wirtschaft hatten. Diese Liquidität wurde genutzt über die Kreditvergabetätigkeit der Banken. Die Leute nahmen das Geld, investierten es in Immobilien und die Preise der Immobilien stiegen immer weiter an. Man ließ sich zusätzliches Geld, weil man hoffte, dass die Immobilienpreise nach oben gehen würden. Und dann hatte man noch die gute Idee, angesichts des deregulierten Finanzmarktes hinzugehen und die neuen Finanzprodukte, die entstanden, entsprechend einzusetzen. Man hatte nun die Möglichkeit, die Immobilienkredite, die in den jeweiligen Banken existierten, so auszugestalten, dass sie über eine neue Bündelung, Tranchierung und Bündelung in neuen Finanzprodukten weltweit verkauft werden konnten. In der Regel wurde das Risiko von denjenigen, die prüften, was da zusammengeführt war, als relativ niedrig eingeschätzt. Das heißt, es gab höchste Bonitätsbewertungen für Produkte, die diese Bonitätsbewertung nicht verdienten. Und als die Blase platzte, die Immobilienpreise sanken, die Kredite notleidend wurden, dann platzte auch dieses ganze Gefüge. Es fiel auseinander und wir hatten die Finanzkrise. Sie trat 2007 bereits ein. Das habe ich hier nicht abgebildet. 2007 zeigt sich in der Realwirtschaft nicht. Man sah allerdings in den USA bereits eine Reihe von Banken, die in Schwierigkeiten gerieten. Anfang 2008 war es dann Bear Stearns, die Investmentbank, die von den amerikanischen Bundesbehörden und von der Federal Reserve gestützt wurde. Das Ganze lief weiter über das Jahr 2008. Es kamen die ersten Schwierigkeiten deutscher Banken hinzu. Denken Sie an die IKB beispielsweise oder die Sachsen-LB. Und im September 2008 kam dann das große Unglück auf uns zu mit dem Bankrott, mit dem Zahlungsausfall von Lehman. Die Investmentbank Lehman wurde nicht mehr gerettet, konnte nicht mehr gerettet werden über ein intensives Verhandlungswochenende. Und was dann in den nächsten Schritten passierte, war ein Zusammenbruch des Bankensystems, relativ schnell ein Zusammenbruch der Realwirtschaften in den OECD-Ländern. In Deutschland stand im vierten Quartal 2008 die Wirtschaft quasi still. Und das zeigt sich hier in einem deutlichen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts bereits im vierten Quartal. Wenn Sie im Oktober, das ist ja der Beginn des vierten Quartals 2008, im Oktober 2008 in den Hamburger Hafen gegangen wären, hätten Sie gesehen, dass der ansonsten doch sehr rührige Hafen mit einem hohen Umschlag an Containern stillstand. Es gab keine Containerschifffahrt mehr, die bedient wurde. Ohne Kredit von den Banken kann kein Schiff nach China ausfahren. Also wiederum, wenn Sie nochmal hören sollten, dadurch, dass man das Bankensystem gerettet hat, ist bei den Bürgern nichts angekommen. Führen sich das nochmal vor Augen, wie wichtig das Bankensystem und die Kreditvergabetätigkeit der Banken ist, um überhaupt nur Handel treiben zu können international. Insgesamt brach die deutsche Wirtschaft um 5,1% ein. Das ist das, was wir im Jahresverlauf 2009 als Wirtschaftseinbruch klassifizieren können. Aber Sie sehen hier schon deutlich, im zweiten Quartal 2008, im dritten Quartal 2008, da beginnt der Wirtschaftsabschwung. Minimum in diesem Konjunkturverlauf ist erreicht im ersten Quartal 2009. Und ab dem zweiten Quartal 2009 geht es langsam wieder berghoch. Im Jahr 2009 selber war der Einbruch dann doch so stark, dass man immer noch mit minus 5,1% rauskam. Aber dann in den Folgejahren 10 und 11 holte die deutsche Wirtschaft diesen Einbruch schon wieder auf, überstieg das Niveau des Bruttoinlandsproduktes, das man vor der Krise im Jahr 2007 wieder hatte, am Ende des Jahres 2011. Und Deutschland war damit das erste OECD-Land, die erste alte Industrienation, die das wieder schaffte und dann auf den alten Wachstumspfad zurückkehrte. Es folgten magere Jahre. 2011 war also noch üppig. 2012 und 2013 waren durch Quasi-Stagnation gekennzeichnet. Erst seit dem letzten Jahr steigen wir wieder mit ordentlichen Wachstumsrate von 1,6% an und dieses Jahr voraussichtlich von 1,8%. Also wenn Sie die deutsche Wirtschaft betrachten, muss man sagen, Sie werden es gleich in Arbeitslosenquoten noch deutlicher sehen, wir haben diesen massiven Einbruch gehabt, den schwersten seit der Weltwirtschaftskrise 1931-32. Und danach sind wir wieder relativ rasch rausgekommen. Es war eine V-Entwicklung, die wir beobachten können. Dann gab es ein bisschen eine Seitwärtstendenz und es geht wieder nach oben. Deutschland ist aus dieser Krise sehr gut herausgekommen. Das gilt für die Euro-Krisenländer nicht. Das ist die Entwicklung für die 5 Krisenländer. Da zählen wir Italien dazu. Die anderen haben ein Rettungspaket bekommen, nämlich Griechenland, Irland und Portugal. Ein vollständiges Rettungspaket mit gleichzeitigem Anpassungsprogramm für die gesamte Wirtschaft. Spanien hat ein kleines Bankenprogramm bekommen mit Auflagen zur Umstrukturierung seines Bankensystems, hat aber daneben selbstständig eine ganze Reihe von Reformen durchgeführt. Hier sieht man den Anstieg des Bruttoinlandsproduktes. Im ersten Quartal 2008 wird das Bruttoinlandsprodukt hier auf 100 gesetzt. Das heißt, wir haben das Wirtschaftswachstum vorher bis zu diesen 100 hin. Das ist eine relativ stetige Entwicklung nach oben. Im Falle Spaniens also gab es kaum Bewegungen. Dann bricht im Zuge der Wirtschaftskrise das Bruttoinlandsprodukt ein. Und während wir in Deutschland, wie Sie eben gesehen haben, diese Entwicklung hier erstes Quartal 2008 hatten, die über das Bruttoinlandsprodukt vor der Krise hinausgegangen ist, haben das diese Problemländer bislang nicht geschafft. Griechenland ist tief unten bei etwas mehr als 25% Verlust seines Bruttoinlandsproduktes. Andere Länder wie Irland beispielsweise hatten ebenfalls einen kräftigen Verlust, konnten sich dann jetzt mittlerweile aber davon befreien, wieder nach oben entwickeln und dürften in diesem Jahr 2015, wenn es günstig weiterläuft, für Irland wieder auf dem Niveau des Jahres 2008 landen. Man sieht auch, wenn Sie die grüne Linie verfolgen, Italien, das ebenfalls einen kräftigen Einbruch verzeichnen musste, Italien schafft es bislang nicht wirklich, den Aufschwung zu generieren. Portugal schafft es, wenn auch nicht so gut wie Spanien oder Irland. Nochmal zurück zu Deutschland, Entwicklung der Arbeitslosigkeit. Auch jetzt hier wieder mal ein bisschen längerfristig, nicht nur, wie eben bei der Staatsverschuldung, nicht nur bezogen auf eine bestimmte Zeitperiode. Da sieht man den Anstieg der Arbeitslosigkeit bis 2005. Da greifen die Reformen der Regierung Schröder ganz stark. Ja, man reduziert strukturelle Arbeitslosigkeit kräftig, schon bis ins Jahr 2007. Das geht dann nochmal weiter. In der Finanzkrise 2008, 2009 steigt die Arbeitslosigkeit in Deutschland nur ganz minimal. Da spielen eine ganze Reihe von Faktoren eine Rolle. Erstens die günstigen Rahmenbedingungen von vorher. Zweitens das Zutrauen der Investoren, dass es sich um eine vorübergehende Phase handeln würde und man schnell wieder daraus hervorgehen kann. Plus die Kurzarbeit der Bundesregierung, die Kurzarbeitsregelung der Bundesregierung, die da erlassen wurden, die stützten sozusagen das Verhalten der Firmen. Firmen horteten Arbeitskräfte, obwohl sie eigentlich angesichts des kräftigen Wirtschaftseinbruches, wenn sie darauf so reagiert hätten, in Erwartung ungünstiger Wirtschaftsentwicklung, hätten entlassen müssen. Das haben sie aber nicht getan. Teilweise so stark, dass sie sogar Einschnitte in ihre Gewinne in ihre früheren Gewinne, die als Vermögen gebildet waren, hinnehmen mussten. Wenn Sie beispielsweise an die Firma Trumpf denken, da war das der Fall. Deswegen wird Frau Leibinger-Kammmüller auch immer wieder als wesentliches Beispiel für den Umgang mit dieser Krise genannt. Aber man muss ganz klar sehen, Die Mittelständler in Deutschland hätten nicht länger als dieses eine Jahr eine solche Politik durchhalten können. Also es musste das Zutrauen hinzukommen. Und die Erwartungsbildung ist ganz zentral in der Makroökonomik. Das Zutrauen hinzukommen, dass es sich trotz der Schärfe des Einbruches um ein vorübergehendes Phänomen handelt. Und die Bundesregierung hat das tatsächlich geschafft, mit ihrer Politik diesen Eindruck zu erwecken. Ich sage das mal so vorsichtig. Naja, was haben wir gemacht? Also wir haben erstens eine expansive Geldpolitik gehabt in ungekanntem Ausmaß. Sehen Sie gleich nochmal auf der nächsten Grafik. Die EZB hat die Märkte mit Liquidität geflutet, genauso wie die Federal Reserve, die Bank of England, die Bank of Japan, die chinesische Nationalbank und so weiter. Bank of China war also auch dabei. Alle haben massiv Liquidität in die Märkte geschossen. Man hat sich zugleich sofort daran gemacht, mit Bankenrettungsprogrammen das Bankensystem zu stützen, hat in unterschiedlichem Maße, mit unterschiedlichem Erfolg die Banken rekapitalisiert, hat die Bilanzen der Banken bereinigt. In den USA ist dieser Prozess sehr weit fortgeschritten, in Großbritannien am zweitweitesten. Man hat in Spanien beispielsweise das Bankenprogramm des ESM gebraucht, um so etwas zu tun. Wir haben das in Deutschland auch nur zögerlich gemacht im Vergleich zu den USA, sind aber auch ein Stück weit vorangekommen. Das war ein wesentlicher zweiter Schritt, sich sofort dem Bankensystem zu widmen und anzuerkennen, dass das, was in der Weltwirtschaftskrise stattfand, eben nicht nur eine Währungskrise, sondern auch eine Bankenkrise war. Und drittens haben wir im Unterschied zur Diskussion der Jahrzehnte zuvor, in der es immer nur darum ging, eben keine expansive Fiskalpolitik im Abschwung zu machen, weil das nie was gebracht hat. Die Beschäftigungsprogramme der 70er Jahre waren wirkungslos. Sie haben eigentlich nur dafür gesorgt, dass die Verschuldung des Bundes immer weiter nach oben ging. Und deswegen haben alle Ökonomen immer dazu geraten, im Abschwung keine expansive Fiskalpolitik zu machen, die Geldpolitik wirken zu lassen, die sogenannten automatischen Stabilisatoren in der Fiskalpolitik wirken zu lassen. Das heißt jetzt nicht der Rezession hinterher zu sparen, weil die Steuereinnahmen sinken und weil die Ausgaben für Arbeitslosigkeit nach oben gehen. Die sollte man wirken lassen, aber jetzt nicht noch zusätzlich irgendein Infrastrukturprogramm draufsetzen. Im Herbst 2008 haben wir sehr klar gesagt, und zwar sowohl der Sachverständigenrat, dessen Mitglied ich damals noch nicht war, als auch wir im wissenschaftlichen Beirat beim Bundesfinanzministerium, ihr müsst eine expansive Fiskalpolitik machen. Macht ein fettes, dickes, zweites Konjunkturpaket. Wir können nicht sagen, ob es nicht am Ende prozyklisch wirkt, also dann erst einsetzt, wenn die Wirtschaft schon wieder angezogen hat. Aber in der jetzigen Situation ein wichtiges Signal zu setzen, das stabilisiert die Erwartungen der Marktteilnehmer, die Erwartungen der Investoren. Das ist jetzt wichtig. Bei so einem schweren Einbruch, da brauchen wir die Fiskalpolitik. Oder anders gewendet, normalerweise brauchen wir sie nicht, da soll sie stetig sein. Deswegen muss man sagen, der Finanzminister muss sich für solche Situationen wie im Jahr 2008, 2009 das Pulver trocken halten, um dann in der Lage zu sein, glaubwürdig, ohne dass auf den Märkten gedacht wird, das Land käme finanziell in Schieflage, eine expansive Fiskalpolitik betreiben zu können. Das war in Deutschland damals gar nicht so selbstverständlich, denn wir hatten immer noch nicht zu diesem Zeitpunkt erreicht den Maastricht-Schwellenwert von 60% des Bruttoinlandsprodukts. Wir lagen darüber. Also haben wir zugleich empfohlen, in den Diskussionen um die Schuldenbremse einen Schritt voranzugehen, die Schuldenbremse zu verabschieden und damit den Marktteilnehmern auch zu signalisieren, wenn wir das Paket abgehakt haben, dann kehren wir zurück zu einer soliden Finanzpolitik und konsolidieren den öffentlichen Haushalt. Und das hätte die Zinsen niedrig halten sollen. Das hat funktioniert. Es hat im Übermaß funktioniert, weil um uns herum die Volkswirtschaften nicht so reagiert haben und Deutschland deswegen zum sicheren Hafen in Europa geworden ist. Wir sind auf dem Weg, weiter die Arbeitslosigkeit abzubauen. Also auf dem Arbeitsmarkt gilt, dass wir die Krise sehr gut bewältigt haben. Auch das gilt für die anderen europäischen Staaten nicht. Wir sehen hier Arbeitslosenquoten in Spanien von über 25%, in Griechenland von über 25%. Was Sie aber auch sehen ist, dass sowohl in Irland als auch in Portugal als auch in Spanien und zuletzt im Jahr 2014 in Griechenland die Arbeitslosenquote schon wieder zurückgegangen war. Das heißt, alle diese Staaten haben im Zuge dieses Konsolidierungsprozesses, in dem sie sich befanden, das, was als Austeritätspolitik denunziert wird in der öffentlichen Diskussion, es geschafft, eine Trendwende herbeizuführen. Das ist in Griechenland politisch zu spät angekommen. Und was wir noch nicht richtig sehen in den ersten Monaten hier, aktuelle Zahlen haben wir noch nicht nachgeführt, weil die griechischen Zahlen nicht ganz verlässlich sind, wenn man sie ganz aktuell verwendet. Man sieht hier schon einen ganz leichten Anstieg der Arbeitslosenquote in Griechenland im Januar 2015. Das geht natürlich dieses Jahr weiter nach oben. Wir erwarten einen Wirtschaftseinbruch von etwa 2%, vielleicht sogar 3%, je nachdem, wann die Banken nun wirklich richtig öffnen können. Und die Arbeitslosenquote wird wieder deutlich nach oben gehen. Es kann sein, dass wir über 30% kommen in Griechenland. Hier ist die expansive Geldpolitik dargestellt. Die Notenbanken weiten ihre Bilanzen aus, massiv die EZB. Sie war die einzige, die ab 2012 die Bilanz wieder etwas verkürzt hat. Die FED noch stärker hat die Bilanz nach oben getrieben, vor allem durch den Kauf von Staatsanleihen. Das ist meine letzte Folie, dann haben wir noch ein bisschen Zeit zur Diskussion, glaube ich. Also, wenn Sie die Situation anschauen und jetzt das Fenster 2007 bis 2009 nehmen, dann muss man sagen, wir haben aus den Krisen der Vergangenheit gelernt. Und zwar in allen Dimensionen. Es gab eine expansive Geldpolitik, wir haben eine expansive Fiskalpolitik betrieben, gleichzeitig die Erwartungen der Finanzmarktteilnehmer stabilisiert durch die Schuldenbremse. Wir haben durch die Konzentration auf die Bankenrettung das Bankensystem so stabilisiert, dass die Kreditvergabetätigkeit der Banken zumindest in Deutschland und in Nordeuropa wieder angesprungen war. Also insofern hat man aus der Krise gelernt und hat auch wirklich aus den vielfältigen Lehren, die die Weltwirtschaftskrise bereithält, die richtigen Konsequenzen gezogen. Es ist aber auch klar gewesen, dass die Brüningsche Politik nicht vollständig falsch war. Die Flexibilisierung der Arbeitsmärkte war eine wichtige Voraussetzung für die Erholung in Deutschland und dafür, dass man auch nach 2008, 2009 es geschafft hat, die Arbeitslosigkeit wieder weiter zurückzuführen. Das ist ein Problem, dem sich die südeuropäischen Staaten erst einmal stellen mussten. Es ist nicht verwunderlich, dass Irland relativ früh aus seiner Bankenkrise wieder herausgekommen ist. Irland hat einen sehr flexiblen Arbeitsmarkt. Die irische Wirtschaft ist schon wieder ab Ende 2011, Anfang 2012 gewachsen. Sie hat ab 2012 auch die Trendumkehr am Arbeitsmarkt bereits erreicht. Und heute ist die Arbeitslosenquote in Irland wieder niedriger als in Italien. Es kommt hinzu, dass wir genau wie damals wieder das Auslandsschuldenproblem in den Problemstaaten der Europäischen Währungsunion sehen. Die Europäische Währungsunion wirkt dahingehend wie der Goldstandard. Wir haben daraus ebenfalls eine gewisse Lehre gezogen. Man hat das ja im Grunde schon nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem IWF in einer gewissen Weise für das damalige Festkurssystem auch in ähnlicher Weise gezogen, nämlich dass zur Bekämpfung von Zahlungsbilanzkrisen Liquidität notwendig sein kann, die Überbrückungsfinanzierungen schafft, die also in der Lage ist, ein gewisses Ausmaß an Mitteln in Länder zu geben, die eine reine Liquiditätskrise haben. Es ist natürlich immer schwierig, zwischen Liquidität und Solvenzkrise zu unterscheiden. Und deswegen war die Entscheidung im Bundestag gestern so schwierig für Griechenland, weil da sind wir nun doch eigentlich eher in der Solvenzkrise. Dieses System kann eigentlich nur funktionieren, ohne dass es zusammenbricht, wenn man bereit ist, solche Kredite zu geben und im Gegenzug dafür Auflagen macht, damit die Voraussetzung für den Wirtschaftsaufschwung in einem Land geschaffen wird. Und auch das belegen die Entwicklungen in Spanien, in Portugal und Irland, dass diese Politik, auch wenn es eine gewisse Zeit dauert, letztlich erfolgreich ist. Es bleibt uns eigentlich in der heutigen Zeit nur das eine Problemland, Griechenland. Und es bleiben uns zwei Länder, die man nicht gerne als Problemländer bezeichnet, nämlich Frankreich und Italien, die bisher keinem solchen Samstags Programm unterlagen,
Sommersemester
und bisher 2015. Wenig unternommen haben, um aus der Krise herauszukommen.
Zwischenkriegszeit. Vom Kaiserreich zur Weimarer Republik.